Nicht wie bei Räubers. Wer kennt das? Ein sehr gutes Buch, nicht nur für Kinder. Es steckt so viel drin an geistlichen Wahrheiten. Es ist so sensibel und fein dargestellt. Wer es nachlesen möchte, die Geschichte von heute, es ist das Kapitel 7. Worum geht es in diesem Kapitel? Ich möchte zwei Bibelverse dazu lesen. Einmal aus Markus 14, Vers 38. Da sagt Jesus: Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das ist die Geschichte von dem Gebet in Gethsemane. Jesus weiß, dass er sterben muss für uns, für die Schuld dieser Welt. Aber er ist ja ein Mensch und es fällt ihm schwer. Und er geht in diesen Garten und betet: Vater, wenn es möglich ist, dann lass doch dieses Leiden an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Er sagt den Jüngern, er nimmt nur drei mit, seine engsten Jünger, und er sagt ihnen: Wacht hier, setzt euch hier hin, betet und wacht, und dann schlafen sie ein. Und deshalb sagt er das: Wacht doch, damit ihr nicht in Versuchung fallt, betet. Aber der Geist ist willig und das Fleisch ist schwach. Und aus Galater 6, da geht es auch um Versuchung: Wenn einer sich zu einer Verfehlung hinreißen lässt, so sollt ihr, die ihr vom Geist erfüllt seid, ihn im Geist und in Sanftmut wieder auf den rechten Weg bringen. Doch gib Acht, dass du nicht selbst in Versuchung gerätst. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wer sich einbildet, etwas zu sein, obwohl er nichts ist, der betrügt sich selbst. Jeder prüfe sein eigenes Tun, dann wird er sich nur im Blick auf sich selbst rühmen können, aber nicht im Vergleich mit anderen. Gib Acht, dass du nicht selbst in Versuchung gerätst. Es geht bei Tom um Versuchung. Wie man in Versuchung hineingerät, was es für Auswirkungen hat, der Versuchung nachzugeben, und wie man wieder herauskommt. Wie gerät Tom hinein? Zunächst ist er eifersüchtig auf Jenny. Jenny ist frisch zum König gekommen, also frisch zum Glauben gekommen, übertragen, und sie sitzt jetzt ständig beim Papa auf dem Schoß und kuschelt, weil sie muss einfach Vaterliebe Gottes nachholen. Aber Tom würde viel lieber mit ihr spielen und ist letztlich eifersüchtig auf sie. Sie vergisst alles um sich herum und Tom ist eifersüchtig. Das Zweite: Tom will kämpfen. Er will was tun für das Reich Gottes und ist da im Park und macht da rum. Aber der Vater hat ihn noch nicht geschickt und von daher kämpft er einfach nur so in der Luft. Der Vater hat ihn noch nicht geschickt. Es ist noch nicht der Zeitplan des Vaters gewesen. Und so fängt die Versuchung an. Mit Eifersucht und Ungeduld. Zwei Gedankensünden. Eifersucht, Ungeduld. Das müssen nicht die sein. Jeder hat andere. Und nun kommt dieser nette Händler, das ist ein Händler in diesem Stück, der hat so viel Verständnis für seine Ungeduld und er bietet ihm dann ein Schwert an und dieses Ding da, dieses Amulett, geheimnisvolle Kräfte sollen da drin sein, und er bestärkt den Tom in seinem Wunsch, kämpfen zu wollen, und er lenkt ihn ab von seiner Eifersucht und er ist total offen und findet es spannend und denkt sich nichts dabei und nimmt es. An zwei Stellen hätte er eigentlich merken können, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Nämlich, als er dieses Amulett umhängt, verliert er seine Königskrone. Er verliert das Zeichen seiner Königskindschaft. Und dann sagt der Händler ja noch so einfach, ja, die Krone, die stört dich nur beim Kämpfen, die brauchst du nicht mehr. Es ist ja alles voller Symbolik, diese Geschichten. Ich finde das so, so gut beschrieben. Die brauchst du nicht mehr, diese Königskrone. Und dann lacht er von Ferne. Er lacht von Ferne. Tom wusste, dass das nicht ganz in Ordnung war. Und er schlich sich dann ins Königshaus zurück und hat das versteckt. Er hat das Schwert versteckt, er hat das Amulett versteckt. Er hat auch den König nicht mehr sehen wollen und auch den Königssohn nicht. Denn irgendwie hat er gespürt, dass das nicht in Ordnung ist, was er da gerade tut. Es ist die typische Dynamik einer Versuchung. Zunächst Unzufriedenheit mit dem Leben mit Gott. Vielleicht wirklich Eifersucht auf einen anderen Menschen, von dem wir denken, dass Gott ihn gerade mehr beschenkt als uns. Oder das Denken, dass Gott es in irgendeiner Weise nicht gut mit uns meinen könnte. Dass uns irgendetwas fehlt. Wir haben es uns anders vorgestellt mit Gott. Und es kommt nicht so. Und dann sind wir enttäuscht. Es müsste doch anders laufen. Vielleicht sind wir auch neidisch auf einen anderen Christen. Vielleicht geht uns alles nicht schnell genug. Und wir haben das Bedürfnis, irgendwie nachzuhelfen und sind unzufrieden. Und dann kommt das Angebot, hol's dir doch selbst, was dir fehlt. Hol's dir doch selbst. Geh doch alleine los und sorge für dein Glück. Schau mal, der bietet dir sogar was an. Es gibt ja Angebote zum Glücklichsein. Also wenn dir Gott keine Frau oder keinen Mann gibt, dann such doch selber und dann nimm doch irgendjemand. Ist doch egal, ob derjenige Gott kennt oder nicht. Ich sorge jetzt selbst für mein Glück. Oder wenn Gott mich nicht durch Gebet heilt, na dann gehe ich eben mal zu einem Geistheiler und probiere mal, ob der das nicht besser kann. Oder wenn mir Gott kein grünes Licht gibt für das, was ich jetzt gerade gerne hätte, dann mache ich es eben ohne ihn. Ist doch egal. Wenn Gott mir nicht hilft, dann helfe ich mir eben selbst. Es gibt 1000 Varianten dieser Dynamik. Und wir merken gar nicht, dass wir auf diesem Weg unsere Königskrone verlieren. Dass wir aus der direkten Beziehung zu Gott herausfallen, dass wir unsere Würde als Kinder Gottes verscherzen. Plötzlich haben wir das Verlangen, uns zu verstecken. Das kann sein, dass wir plötzlich die Gemeinschaft mit anderen Christen meiden. Dass wir nicht mehr zum Gottesdienst kommen, nicht mehr zum Hauskreis. Und wir hören das Lachen des Teufels im Hintergrund nicht. Und wenn wir es nicht hören oder vielleicht überhören, wir es ja nur wollen es nicht hören, tief innen spüren wir doch, dass wir uns von Gott entfernt haben oder dass wir gerade auf dem Weg sind, uns von Gott zu entfernen. Spätestens hier könnten wir umkehren. Umkehren und unser Versteckspiel aufgeben. Sobald wir vor Gott und vor einem anderen Christen etwas verstecken müssen, sobald wir etwas leben, was andere nicht wissen dürfen, könnten wir merken, dass wir auf dem falschen Weg sind. Deshalb die erste Frage: Gibt es etwas, was du versteckst vor deinen Mitchristen? Ich denke nicht, dass sich jeder hier hinstellen muss und sagen muss, das und das habe ich, da werde ich nicht fertig in meinem Leben. Aber es sollte doch einen Menschen des eigenen Vertrauens geben, der Christus folgt, dem wir uns anvertrauen. Gibt es etwas, was wir niemandem, der Jesus folgt, bisher anvertraut haben? Gibt es etwas, was wir so versteckt halten, dass es keiner wissen darf? Auch nicht der Ehepartner, auch nicht der beste Freund, auch nicht der Seelsorger. Dann seid ihr in Gefahr. Es wäre gut, umzukehren und es zu offenbaren, es ins Licht zu bringen, auszusprechen, zuzugeben, damit es uns nicht tiefer reinreißt. Noch ist es Zeit, umzukehren. Epheser 5, 7b bis 14a. Habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden. Lebt als Kinder des Lichtes. Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt, und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen, sondern deckt sie auf. Denn man muss sich schämen vor dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden. Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Alles Erleuchtete wird Licht. Habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, deckt sie auf. Alles, was aufgedeckt wird, wird vom Licht erhellt und wird selbst Licht. Gott verurteilt uns nicht wegen unserer Sünde. Gott verurteilt uns nicht, wenn wir geheime Gedanken an einem Ort des Vertrauens und einem Ort der Gegenwart Gottes offenbaren. Er wird uns nicht verurteilen. Aber wenn wir sie geheim halten, wird es uns tiefer wegziehen, es wird uns in die Grube rutschen lassen, wie das Tom erlebt hat, und es wird uns wegziehen aus seiner Gegenwart. Wenn wir sie offenbaren, werden sie selber vom Licht erleuchtet und werden Licht. Unsere Sünde, die vergeben ist, wird zum Kapital unseres Lebens. Es gibt Mörder, die Gott gebraucht. Es gibt nichts, was Gott nicht vergeben würde. Aber wenn wir sie im Verborgenen halten, dann halten sie uns von Gott weg. Beichte ist ein Weg der Befreiung. Und Beichte ist nicht etwas Katholisches, sondern etwas Biblisches und etwas sehr, sehr Befreiendes, was wir brauchen. Tom kehrt nicht um. Er tut sein Ding. Er lässt den Besuch beim Vater und das Singen geht ihm auf die Nerven. Es ist ja nutzlos und zieht ihn heraus. Es ist so gut aufgeschrieben, wie das abläuft. Lest das mal nach. Es ist so subtil. Wir mögen und wollen die Gemeinschaft der Christen nicht mehr und Lobpreis sagt uns nichts mehr. Ja, vielleicht geht er uns sogar auf die Nerven. Das ist eine Folge von dem, dass wir uns auf einen Weg begeben haben, der uns von Gott wegführt. Wenn das so sein sollte, fragt euch, was in eurem Leben passiert ist. Und ich meine jetzt nicht Stilfragen. Natürlich kann man vom Stilistischen das eine Lied schöner finden als das andere. Und eins, was man vielleicht schon 100.000 Mal gesungen hat, kann einem mal auf die Nerven gehen. Aber das meine ich jetzt nicht. Ich denke, das merkt ihr auch. Es geht darum, kann ich mich auf Lobpreis einlassen oder nicht? Oder geht er mir auf die Nerven? Kann ich von Herzen ihn noch loben? Oder denke ich, das ist doch nutzlos? Wenn ihr wie außen vor steht und das, was wir hier tun im Gottesdienst, wie von außen vor beurteilt, das gibt's ja auch, so von ferne beobachten, was die da tun, dann ist es, dann, ja, es ist Zeit, mal zu fragen, wo bin ich denn ausgestiegen aus der Beziehung zu Gott? Wo habe ich mein eigenes Ding gemacht? Wo habe ich ihm nicht mehr vertraut, dass er es gut mit uns meint? Wo habe ich begonnen, für mich selbst zu sorgen? Und wo habe ich mich auf einen unabhängigen Weg von Gott begeben? Es kann sogar ein humanitärer Dienst sein, der uns von Gott wegzieht. Tom hört so ein Wimmern und denkt, da braucht jemand Hilfe. Und dann geht er diesem Wimmern nach. Letztlich in dieser Geschichte ist es dann eine Fata Morgana gewesen, da hat gar keiner gewimmert. Das war auch so ein Trick des Teufels. Aber natürlich in dieser Welt ist Wimmern. Das ist schon so eindeutig. Aber die Not der Welt kann mich aus der Beziehung zu Gott herausziehen, wenn wir denken, wir müssen doch die ganze Welt retten und wenn wir uns darüber beklagen, warum Gott so wenig tut und warum Gott es zugelassen hat, dass jetzt schon wieder Flüchtlinge ertrunken sind. Das ist doch nicht Gott, der das, na gut, er hat es zugelassen, aber es ist ja nicht der, der das verursacht. Das hat ja viele, viele Ursachen. Vor allen Dingen Ursachen mit unser aller Lebensstil. Und ja, allen möglichen komplizierten Dingen. Aber wenn wir zornig darüber werden, was an dieser Welt alles geschieht, entfernen wir uns von Gott. Und wenn wir denken, wir müssen die ganze Welt retten, auch. Denn das kann keiner von uns. Tom tut sich dann weh auf dem Weg überall. Er rennt erstmal vor einen Ast, hat dann ein blutendes Auge. Dann rutscht er ab, immer tiefer, kann sich nicht mehr halten. Und dann kommt die Schlange. Die Folgen der Versuchung. Tom rennt wie vor eine Wand. Dann rutscht er ab und dann wird er umgarnt. Umschlungen. Und er kommt nicht mehr raus. Er kommt nicht mehr raus aus eigener Kraft. Irgendwann kommen wir nicht mehr raus und die Umkehr wird immer schwieriger. Die Schlange hat uns im Griff und wir haben den Namen vergessen. Wir haben vergessen, wie wir rauskommen könnten. Tom weiß den Namen nicht mehr, den rettenden Namen. Gott sei Dank kommt in dieser Geschichte die kleine Jenny, erfüllt von der Liebe des Vaters, denn sie hat ja lange auf dem Schoß des Vaters gesessen und Liebe Gottes getankt. Und sie kommt und trällert ein Lied zu Gott. Lobpreis als geistliche Waffe, das ist so. Es hängt nicht an unserer körperlichen Kraft, sondern die kleine, schwache Jenny mit dem Lobpreis auf den Lippen und der Gewissheit, dass der Vater in ihr lebt, hat keine Angst vor der Schlange. In der Geschichte heißt es dann noch, als die Schlange den Lobpreis hört, wird sie immer schlaffer, immer kraftloser. Diese Umschlingung löst sich langsam richtig weg und sterben tut die Schlange erst, als er das Amulett wegwirft. Er muss das Ding wegwerfen und dann fällt die Schlange in sich zusammen und die Versuchung ist weg. Sünde in unserem Leben gibt dem Feind Anrechte an uns. Wenn wir uns wundern, warum wir so gebeutelt werden und warum wir mit der einen oder anderen Anfechtung zu tun haben, wie unter einer Decke befinden oder wie eingesperrt, unfrei, es könnte sein, dass wir dem Feind Anrechte gegeben haben. Und er dann zu uns zischeln darf, du bist mein, du bist mein, du gehörst mir. Das tut ja die Schlange, du gehörst mir. Wie kommen wir raus? Durch Bitte um Vergebung. Die Sünde ins Licht bringen. Sie wird Licht und der Feind verschwindet. So geschieht Befreiung. Befreiung geschieht nicht zuerst, indem wir die Mächte binden, im Gebet und sie dann im Gebet sozusagen proklamatorisch wegschicken, sondern zuerst durch Bitte um Vergebung. Und dann gehen die meisten schon. Und dann ist dieses Wort ein Klacks. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir empfinden, dass da irgendwo eine Macht ist, die uns bindet, eine Negativmacht, dann ist erst die Frage, wo haben wir selbst um Vergebung zu bitten? Und danach kann man sie gut wegschicken. Wenn wir das nicht tun, dann geht sie auch nicht. Er muss dieses Ding wegschmeißen. Und Jenny sagt dann noch dieses eine Wort und die Schlange geht zu Boden. Das Wort heißt Jesus. Und in der Geschichte hat sie dann noch ein kleines blutgetränktes Schwert, mit dem sie dann diese Schlange kaputt macht. In der Geschichte heißt es dann noch, der Königssohn gibt ihr dieses Schwert mit und dieses Schwert hat er an seinen Händen, hat sich mit dem Schwert quasi in die Hände geschnitten und dadurch wurde das Schwert blutig und hat diese Kraft von ihm bekommen. Alles Symbolik. Tiefe Symbolik. Durch sein Blut, was er vergossen hat am Kreuz für uns, sind wir frei. Ein Lehrstück über die Versuchung in unserem Leben. Sie kommt dann, wenn wir ihm nicht mehr ganz vertrauen und unzufrieden sind mit unserem Leben, mit Gott. Sie bringt uns dazu, uns vor Gott und unseren Mitchristen zu verstecken und die Gemeinschaft mit ihnen zu meiden, sie nicht mehr zu schätzen. Sie zieht uns weiter weg, sodass wir den Namen vergessen und vergessen, was wir hatten. Was hilft uns? Umkehr. Ausschließlich Umkehr. Bitte um Vergebung, Offenbaren dessen, was wir versteckt halten. Und dann sind wir frei. Die Arme des Vaters sind offen, auch danach noch. Im nächsten Kapitel lesen wir dann, dass der Vater Tom aufnimmt, dass auch die ganze Familie des Königs, die Gemeinde ihn wieder aufnimmt, dass der Vater seine Wunden heilt, die er sich geschlagen hat. Aber es wäre nicht nötig gewesen, wegzugehen. So achtet darauf, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Und bringt ans Licht, was ihr in den Verstecken eures Lebens haltet, damit es Licht wird. Jesus, und ich bitte dich, dass wir deine Botschaft daraus verstehen, aus dieser Geschichte, dass du zu uns sprichst, wo es uns selber betrifft. Und dass wir den Mut haben, umzukehren und ins Licht zu bringen, was wir im Dunkel versteckt halten. Und dass wir umkehren und bekennen. Und dass wir dich wieder suchen und deine Gemeinschaft wieder finden. Danke, dass deine Arme offen sind, Vater. Danke, dass du uns nie verurteilst, wenn wir zu dir kommen, wenn wir etwas offenbaren, wenn wir etwas ins Licht bringen. Danke, dass deine Vergebung sicher ist und groß ist. Danke für deine große Liebe. Amen.